Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Hey Booklovers. Hier ist Tina und ich bin natürlich nicht alleine, sondern Kathi ist auch da. Aber Kathi ist heute in einer anderen Rolle da. Sie ist nämlich mein Interviewgast, denn Kathi hat ihr Buch gestern am Montag, dem 25. März, veröffentlicht. Und wenn ein Podcast-Host ein Buch veröffentlicht, dann muss sie natürlich in ihren eigenen Podcast kommen und dort auch Fragen beantworten zu ihrem Buch. Und ich freue mich sehr, dass sich Kathi darauf eingelassen hat und heute hier ist und meine und eure Fragen beantworten wird. Und jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an Kathi Dörler, die heute hier ist als Kathi Dütschess.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du mich heute interviewst zu meinem Buch und zu meinem, wie es dazu kam. Danke, Tina, dass du dir die Arbeit gemacht hast, dir Fragen zu überlegen und die Zeit nimmst. Das bedeutet mir ganz viel. Und dass du mein Buch gelesen hast.
Ja, das ist nämlich ein ganz schön dicker Schinken. Der hat 500 Seiten, glaube ich. Ja, aber ein richtiger Schmöker, in den man tief eintauchen kann. Und da merkt man gar nicht, dass es so viele Seiten sind. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Und bevor ich dir jetzt alle Fragen stelle, Kathi, erzähl doch mal ganz kurz, wie dein Roman heißt und worum es darum geht.
Also der Roman heißt Mia, die neue Welt. Und ja, wie der Titel schon verrät, es geht um Mia, das ist die Protagonistin, ein junges Mädchen, das gerade die Schule beendet hat und sich wahnsinnig drauf freut, ihren Sommer mit ihrem besten Freund Philly zu verbringen und nur nach Lust und Laune zu leben. Also viel zu lesen, rauszufahren, Zeit auch einfach mal totzuschlagen, ohne Verpflichtung. Nach all diesen schulischen Abschluss, Lernen und so weiter möchte sie einfach mal nichts tun. Naja, das wird ihr dann schnell ein Strich durch die Rechnung gemacht, denn durch einen Zufall landet sie in einer ihr völlig unbekannten Welt, die auch noch magisch zu sein scheint, und dort hat man bereits auf sie gewartet. Und Mia ist völlig überfordert davon, dass ihre Pläne zum einen durchkreuzt wurden und zum anderen, dass sie in dieser Welt offensichtlich eine Aufgabe hat, eine Rolle, die sie übernehmen soll. Da hat sie überhaupt keine Lust drauf und denkt auch, das soll ein Irrtum sein. Und sie verbringt dort ein paar Tage ihre Zeit und lernt dort neue Freunde kennen. Und diese Welt, und die hinterlässt bei ihr einen Eindruck. Und sie erlebt am Ende ein riesengroßes Abenteuer. Und dann ist da noch der gut aussehende Pat, der sie auch irgendwie völlig aus dem Konzept bringt. Für alle, die Lust haben, auf eine Abenteuerreise zu gehen, das ist ein Romantasy-Roman, also Romance und Fantasy, beides in einem. Ja, darum geht's.
Gerade dieser Romance-Aspekt, den finde ich, macht diesen Roman dann nochmal so besonders. Das ist irgendwie noch so ein extra Level, was dazu kommt. Und man möchte wissen, was es knistert zwischen den beiden und werden sie sich küssen, wann werden sie sich küssen, wann wird es wie mit ihnen weitergehen. Also das finde ich ist nochmal was ganz Besonderes. Und Romantasy ist ja auch jetzt voll in. Also du bist da ja voll im Trend, was das angeht. Und weil du gesagt hast, Fantasy-Welt beschreiben, muss ich natürlich auch an Fourth Wing und Iron Flame denken. Ist ja auch das Romantasy-Genre. Aber mich hat es auch sehr erinnert an Geschichten wie die Bücher von Cornelia Funke zum Beispiel, Harry Potter natürlich, die unendliche Geschichte ist mir auch dabei in Erinnerung gekommen und ich würde gerne von dir wissen, wie du auf diese Welt gekommen bist. Also wie erschaffst du so eine komplexe Fantasy-Welt? Das finde ich Wahnsinn. Ja, sich sowas auszudenken. Also wie kam es dazu? Heyland heißt deine Welt, ja. Richtig?
Ja. Also ich glaube, diese Welt ist die Summe aller Bücher, die ich je gelesen habe aus dem Fantasy-Bereich. Also ich glaube schon, alles, was du genannt hast und noch viel mehr, sammelt sich dann in meinem Kopf. Und ganz ehrlich, ich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten, denn die Geschichte ist beim Schreiben entstanden. Also die Welt hat sich dann immer mehr eröffnet und dann kam noch das dazu und das und das kam irgendwie ganz von selber zu mir. Eigentlich hätte das ja ein ganz einfaches Kinderbuch werden sollen. Und es hat damit angefangen, dass die Geschichte eigentlich so war, dass die Protagonistin gab es schon immer, dass sie mit ihrer Familie zusammen ist in ihrer Küche und sie kochen und eine kleine Spinne taucht auf und diese Spinne kann sprechen mit mir. Also ein Tier, das sprechen kann. Und diese Spinne ist wahnsinnig lustig und auch total eitel, wie sich rausstellt, und eröffnet dann mir, dass sie mitnehmen kann in eine andere Welt. Und die machen sich dann auf den Weg und landen in sowas ähnliches wie Heilandstadt, ja. Und dann lag diese Geschichte in der Schublade schon eine ganze Weile und habe ich gemerkt, nee, da ist noch viel mehr als dieses Kinderbuch. Und in meinem Kopf entstand aber diese Welt von Heilandstadt und wie das da aussieht in diesem viel auch unterirdischem System, die da leben. Und ja, das war, glaube ich, so der Anfang, dass ich diese Idee hatte von dieser Stadt in dieser Welt und dass sich das dann immer weiter ausgeweitet hat, dass da außenrum Berge sind und eine ganz eigene Welt, ja. Und dann natürlich auch, wie Mia da hinkommt und wie die Geschichte sich entwickelt wurde, das wurde dann Stück für Stück mehr. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es die Summe aller Bücher und Geschichten ist und dann belebt es die Fantasie so sehr, dass man da weiterspinnen kann.
Und wie behältst du den Überblick über diese Welt?
Ja, schwierig. Man braucht tatsächlich, habe ich mir dazwischen so Notiz gemacht, wie so ein kleines Chart, muss man sich voll, oder heute würde man Mindmap wahrscheinlich sagen oder sowas. Ich habe nicht vorher geplottet, also ich wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht, ungefähr, wo ich hin will. Aber ich musste mir schon so eine Übersicht verschaffen aller Hinweise oder Gespräche, die man gibt, die etwas über die Vergangenheit von mir zum Beispiel verraten, dass man das im Auge behält und gegebenenfalls auch wieder daraufhin zurückkehren kann und noch weiß, was man da geschrieben hat. Ja, da habe ich mir so ein bisschen, ich hatte so ein Notizbuch und da stand alles drin. Heute, glaube ich, würde ich mir nochmal so eine richtige Übersicht machen. Ich schreibe ja auch an dem zweiten Teil weiter und habe gemerkt, ja, dass dafür muss ich mir nochmal so eine richtige Mindmap machen, weil viele, ich weiß auch nicht mehr alles.
Ja.
Und muss nochmal zurückkehren zu den Details.
Also, dass es einen zweiten Teil geben wird, das ist natürlich auch eine meiner Fragen. Da reden wir dann später nochmal drüber. Ich würde jetzt gerne noch beim Inhalt nämlich ein bisschen bleiben. Du hast gerade erzählt, ursprünglich war es eine Spinne, eine sprechende Spinne, die Mia mit in die neue Welt genommen hat. Und jetzt in der Version, die du geschrieben hast, ist es ja die Großmutter, die eine ganz große Rolle spielt in Mias Leben. Und auch, dass Mia den Weg nach Heyland, ich habe vorhin Heyland gesagt, aber du hast Heyland gesagt, nach Heyland findet. Und da habe ich mich gefragt, wieso die Großmutter und warum nicht mehr die Spinne? Warum hast du dann die Großmutter gewählt und gibt es da vielleicht auch eine Person im echten Leben, die so eine Rolle für dich eingenommen hat, so eine wichtige Rolle?
Ich wollte eine Person schaffen, die in beiden Welten existiert und hatte das Gefühl, dass es jemand aus der Familie sein muss und nicht gleich ein magisches Wesen sein kann. Ich finde, den Zauber von vielen Büchern ist, wenn man in eine magische Welt eintritt, dass man nach und nach dort die Details kennenlernt. Das macht ja den Zauber oft auch eines ersten Buches aus, der eben im zweiten Buch manchmal gar nicht mehr zu schaffen ist. Und mir war wichtig, dass am Anfang wir Mia kennenlernen. Das ist ja auch ein bisschen langsam erzählt am Anfang, bis wir wissen, wer sie ist, so, und bis es richtig losgeht, dass sie in diese Welt eintauchen kann und dass es aber jemanden gibt, der eine Verbindung zu diesen Welten schafft. Und da habe ich mir tatsächlich eine ältere, weise Frau gewünscht, die in dem Leben von mir ist. Und es war auch sofort klar, dass es die Großmutter sein muss, dass es jemand ist, der eine wichtige Rolle in der Familie einnimmt und so ein bisschen auch so Leader of the Pack ist bei denen.
Okay. Und wie sieht es mit Pat?
Jeder darf die Begriffe aussprechen, wie er will, finde ich. Das ist, finde ich, entsteht ja auch beim Lesen im Kopf.
Ja, lustig, oder? Wenn man dann beim Lesen denkt man ja gar nicht so darüber nach, wie man es aussprechen würde. Aber jetzt, ja, wenn ich dir die Fragen stelle, dann denke ich, Mia ist einfach, aber ist es Pat oder Pat? Also Pat ist ja nun ein sehr attraktiver, nicht unbedingt junger Mann, richtig? Sondern der ist ja schon ein paar Jahre älter. Wie bist du auf diese Figur gekommen?
Ich glaube, auch da gilt, diese Figur ist eine Mixtur aller Männer oder Heroen oder Love Interest Figuren, die ich je gelesen habe,
ja.
Die ich gut fand. Ich habe eine Weile damit gehadert, ob er tatsächlich so alt sein darf, weil ich dieses Klischee nicht wollte, dass es ein älterer Mann mit jungen Mädchen ist, so ein bisschen. Aber ich finde, dass Pat gar nicht so weise ist. Also schon natürlich älter, aber dass man merkt, dass manche Dinge in Highland auch anders funktionieren und vielleicht auch langsamer gehen, die Jugend länger ist und die Entwicklung eine andere ist. Ja, also ich mag ihn total gern und natürlich habe ich ihn so kreiert, wie ich ihn selbst auch gut finden würde. Keine Frage, ja. Also da steckt schon ganz viel davon drin, was ich gut fände.
Ja, das ist eine super Überleitung. Jetzt haben wir über die Oma Ilka gesprochen und über Pat. Wie viel von dir steckt denn in mir?
Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Wahrscheinlich auch einiges, ja, davon, wie man selber die Welt sieht. Allein schon, dass sie selber gerne liest und viele Bücher gelesen hat. Das spiegelt sich natürlich wieder, dass auch meiner Entwicklung entspricht und meine Vorliebe für Bücher. Und auch diese Vorsicht und diese nicht gerade, na wohl, sie ist ja, möchte nicht unbedingt sich ins Abenteuer stürzen. Und da, glaube ich, bin ich schon zum Beispiel sehr viel offener. Ich habe schon Bock auf Abenteuer, wenn ich auch sehr introvertiert bin, habe ich schon Lust auf neue Dinge. Ja, also Bits and Pieces sind in mir drin, von mir ganz bestimmt, von meiner Sichtweise und natürlich auch von der Art und Weise, wie ich die Welt selber sehen möchte, habe ich schon einiges reingesteckt.
Und Tobias würde gerne wissen, wie du auf die Namen gekommen bist. Also Mia ist ja jetzt ein geläufiger Name, aber Ilka, Pat und vor allen Dingen auch die Namen der ganzen Figuren in der Fantasy-Welt in Heyland. Wie bist du da drauf gekommen?
Manche habe ich recherchiert, also zum Beispiel dieser Name Achiatros, da habe ich recherchiert, was auch mit Medizin zu tun hat oder Ähnlichem. Manche Namen sind auch Lieblingsnamen von mir, die über die Zeit ich mir mitgetragen habe, die ich einfach sehr, sehr gerne mag. Andere habe ich aus anderen Romanen geklaut und manche habe ich auch von echten Menschen geklaut, die ich kenne.
Okay, ja. Und du hattest vorhin gesagt, du schreibst gerade an Band 2. Also Band 1 endet ja mit einem Cliffhanger eigentlich. Man möchte wissen, oh, was passiert denn jetzt als nächstes? Und erzähl doch mal ein bisschen darüber. Kannst du was sagen, wie es weitergehen wird, vor allen Dingen, wann es weitergehen wird? Wie ist da dein Plan?
Also zum zeitlichen Faktor finde ich es echt schwierig, weil Schreiben natürlich auch ganz unten auf der Prioritätenliste steht. Nach Arbeit und nach Familie. Ich möchte dir mehr Raum zugestehen, aber das ist wirklich schwierig, weil natürlich der monetäre Faktor im Vordergrund steht immer. Aber ich hoffe natürlich schon, dass ich das Buch in diesem oder nächsten Jahr fertig kriege. Es ist wirklich schwierig zu sagen, wie viel Zeit ich mir tatsächlich nehmen werde und kann. Die Geschichte ist auch in meinem Kopf schon fertig. Okay. Also so die grobe Line ist schon fertig. ich habe vielleicht so ein Viertel geschrieben davon. Ja, es ist sehr traurig am Anfang. So viel kann ich, glaube ich, sagen.
Oh Gott.
Es ist traurig am Anfang und deswegen habe ich auch ganz viel so, ich habe so eine Playlist mit ganz traurigen Liebesliedern. Und das ist echt, weil ich muss es dann richtig fühlen. Und die höre ich dann beim Schreiben. Aber ja, sonst kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, man errät schon, dass die Geschichte erstmal in Grönland, in der Realität weitergeht, ja. Und dann schauen wir mal, wo die Geschichte mich hinführt.
Und wird es dann noch einen weiteren Band geben? Also hast du es jetzt auf noch mehr Teile angelegt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind zwei Bände. Ich glaube, dass die allerhöchste Kunst ist, eine Geschichte über mehrere Bände weiterzutragen. Ich habe so viele Bücher gelesen, die mehrere Bände haben und da war es leider immer so, dass pro Band wurde es schwieriger, ja, das aufrechtzuerhalten, was man beim ersten Band hat. Ich finde gerade bei Fantasy, wenn man dann im ersten Band eintaucht in eine neue Welt, dann hat man diese Faszination, man lernt die Charaktere kennen und alles. Das kann man vielleicht noch im zweiten Band tragen. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, dass es im dritten Band geht. Und ich habe da auch schon andere Geschichten in meinem Kopf. Und wenn ich nochmal dann was schreiben würde, dann würde ich die gern, glaube ich, schreiben auch.
Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also du hast ja schon erzählt, dass die Geschichte mit Mia und dass sie in eine magische Welt gelangt, dass du die schon lange in dir hattest und dieses als Kinderbuch auch schon in der Schublade lag. Aber kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was erzählen, seit wann du diese Geschichte in dir getragen hast und gab es da einen bestimmten Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich möchte ein Buch schreiben und es wird ein Fantasy-Roman?
Ich glaube, ich hatte schon immer Geschichten in meinem Kopf und ich bin ein wahnsinnig guter Tagträumer und kann diese Geschichten sehr gut einfach vor mir abspielen lassen und macht es auch tatsächlich, dass ich Geschichten dann immer weiterspinne. Also, dass ich zu bestimmten Geschichten zurückkehre, wenn mir langweilig ist, wenn ich auf irgendwas warte, gehe ich dorthin zurück und spinne die ein Stückchen weiter, erzähle die Geschichte für mich weiter. Und da finde ich schon, dass man bestimmte Geschichten hat. Wenn man immer wieder zu denen zurückkehrt, dann denke ich, dass die was Besonderes haben, dass die erzählenswert sind oder vielleicht einen intensiver beschäftigen, berühren, also jetzt einen selber. Und das war eine davon, zu denen ich im Tagtraum immer wieder zurückgekehrt bin. Meine Kinder waren sehr klein noch und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich würde die Geschichte gern aufschreiben, eine Kindergeschichte, weil ich meinen Kindern auch sehr, sehr viel vorgelesen habe und dachte, das wäre schön und habe angefangen, dieses Kinderbuch zu schreiben und man hat mit sehr kleinen Kindern sehr wenig Zeit und deswegen war das sehr wenig. Und irgendwann, als es dann umschwenkte und ich gemerkt habe, okay, jetzt hast du 100 Seiten geschrieben, irgendwie ist da doch mehr dran, habe ich dann auch mit meinem Mann gesprochen und gesagt, ich würde gern da mehr Zeit reinstecken. Das bedeutet aber, dass ich auch mal am Wochenende schreiben muss und mir Zeit abknapsen muss von unserer gemeinsamen Zeit, was ich sonst selten mache. Und er war sofort dabei und hat gesagt, wenn das jetzt so wichtig ist, mach das. Und hat die Kinder genommen, ist rausgegangen und hat mir Zeit gegeben, das aufzuschreiben. Und es war so ein bisschen wie so eine Dringlichkeit, das aufschreiben zu müssen. Es hat aber trotzdem lange gedauert. Also es war kein Prozess von, ich schreibe ein Buch in 3 Monaten, es ist da, sondern es war bestimmt 2 Jahre. Und selbst dann war auch nicht der Plan, das zu veröffentlichen, sondern es war so ein bisschen so, dass ich das Buch für mich schreiben wollte und diese Geschichte aufschreiben musste. Und dann habe ich mir eben Gedanken dazu gemacht. Mein Mann hat mich dann auch unterstützt und hat gesagt, schick's doch mal an Verlage und schick's mal raus und guck mal, was damit passiert. Jetzt hast du es fertig und so. Ja, es dauert aber, bis man sich dann tatsächlich das zutraut.
Was ist dann passiert, als du dann tatsächlich damit nach draußen gegangen bist?
Also ich habe mich dann erstmal informiert, habe geschaut, was gibt es für Verlage. Damals war Romantasy noch nicht so ein Ding. Mhm. Das war wirklich, da gab es so ein paar sehr, sehr nischige Ecken von Verlagen, die das gemacht haben, so Carlsen und sowas. Und dann habe ich mir angeschaut, was ist denn mit Agenten? Also in Amerika ist es so, dass Literaturagenten ein ganz wichtiges Tool sind für Autoren, die sozusagen Autoren vertreten und dann die Werke bei Verlagen abgeben. Und habe da mit Freunden gesprochen, von denen ich wusste, die schon, die meisten haben Sachbücher geschrieben, ja. Aber nachgefragt, wie macht ihr es? Habt ihr Agenten? Ist es ein Ding in Deutschland? Habe ich auch immer noch nicht so richtig verstanden. Ich glaube, es ist immer noch kein richtiges Ding in Deutschland, sondern bewirbt sich direkt bei den Verlagen. Und dann habe ich mir noch angeschaut das Thema Self-Publishing, weil ich wollte wissen, was da dahinter steht. War damals auch noch kein so großes Ding, wie es jetzt ist. Hat sich in den letzten Jahren nochmal extrem entwickelt.
Wenn du sagst damals, vor wie vielen Jahren war das ungefähr?
Vor 5 Jahren ungefähr. Und habe dann Verlage, du musst dann so einen Auszug schreiben, eine Kurzzusammenfassung sozusagen. Es gibt da ganz klare Vorgaben, was die haben wollen. Du sollst eine Zusammenfassung schreiben. Ich glaube, es sind 2 oder 3 Seiten, die du schreiben musst. Und dann musst du natürlich auch die ersten Seiten von deinem Roman hinschicken. Im besten Fall mehr, wenn du schon hast. Und ich habe dann gemerkt, ich traue mich das nicht. Das ist nicht gut genug. Und habe dann selber jemanden engagiert, der mit mir ein Lektorat gemacht hat und sich nochmal alles angeschaut hat. Und das war super, weil es so wichtig ist, dass jemand nochmal drauf guckt, ob die Sachen konsistent sind und ob da irgendwo auch Sachen drin sind, die man vielleicht nicht bedacht hat, ob man vielleicht dazu neigt, das Wort ganz die ganze Zeit zu benutzen und im Überschwang oder insgesamt zu viel Adjektive zu benutzen. Das waren also inhaltlich super gute Hinweise, habe ich nochmal alles überarbeitet, habe ich auf eigene Kosten gemacht, das ist echt krass, normalerweise macht man sowas mit dem Verlag zusammen, aber ich hatte einfach ich hätte mich das nicht getraut, so rauszuschicken, weil ich das Gefühl habe, das kann nicht gut genug sein. Und es hat mir aber auch geholfen, für die Geschichte ist tatsächlich besser geworden und habe es dann an die gängigen Verlage geschickt und auch an ein paar Literaturagenturen, die ich gefunden habe und habe nichts gehört. Man erwartet natürlich. Und plötzlich kam dann die Nachricht von einem kleinen Verlag, sie finden die Geschichte toll, sie wollen es veröffentlichen. Und ich habe mir gedacht, krass, wie kann das sein? Jemand findet es tatsächlich gut, hat mich total gefreut. Und die haben es dann auch veröffentlicht und sind vor der Pandemie noch dann leider pleite gegangen. Die waren ein kleiner Verlag und das Verlagswesen ist kein einfaches Geschäft. Die hatten auch eine große Krimi-Sektion. Ja, also war sehr schade, aber ich hatte die Rechte für mein Buch sowieso nicht für ewig verkauft, sondern nur für einen bestimmten Zeitraum. Als ob ich es gewusst hätte, hatte ich mir gedacht, ich möchte dann lieber nochmal neu verhandeln und flexibel sein, gerade wenn ich noch einen zweiten Teil schreibe. Und nachdem das Buch dann wieder frei war, habe ich mir gedacht, okay, jetzt möchte ich es nochmal selbst veröffentlichen, weil mittlerweile ist das Thema Self-Publishing ein großes Thema.
Ja.
Es ist so, dass Verlage ein Buch, das bereits von einem anderen Verlag veröffentlicht wurde, so gut wie nie veröffentlichen. Also man braucht sich mit einem veröffentlichten Buch nicht nochmal bewerben. Macht ja auch für dieses Thema durch, egal wie klein oder groß der Buch war, außer man würde jetzt einen extrem vollen Erfolg haben als Self-Publisher, dann würde sich ein Verlag vielleicht nochmal für einen interessieren und das nochmal auflegen. Aber sonst die Wahrscheinlichkeit gering. Deswegen stand für mich jetzt nur die Möglichkeit, nochmal das als Self-Publisher zu veröffentlichen. Und das wollte ich auch gerne, weil ich so gutes Feedback bekommen habe von den Lesern. Ja, ich habe gute Rezensionen bekommen, habe mich da total drüber gefreut. Und das mit dem Verlag, das war einfach Pech oder Glück, wie man es nimmt.
Ja.
Und habe es dann auch tatsächlich, bin ich nochmal in das Buch reingegangen und habe nochmal ein paar Veränderungen gemacht, weil auch in den 5 Jahren merkt man, dass man manche Dinge anders sieht.
Okay.
Also wäre es damals gelesen, ich weiß nicht, ob das ein Leser merken würde, aber es waren 2, 3 Aussagen von mir, die ich heute nicht mehr so sehen würde, die ich verändern musste und zurücknehmen. Oder anders ausdrücken.
Ah, interessant. Aber das ist ja dann cool, wenn du die Rechte hast. Also das ist dann deins und dann kannst du das machen.
Genau.
Und du schreibst ja unter einem Pseudonym. Warum hast du ein Pseudonym gewählt und nicht deinen eigenen Namen?
Ja, das ist die Frage. Es ist so, dass diese Pseudonyme, ich habe mich damals eingelesen, für bestimmte Pseudonyme, die eine bestimmte Richtung ausdrücken, ja, stehen für bestimmte Genres. Also es ist zum Beispiel so, dass Krimis ein Männergenre sind. Deswegen gibt es ja auch die eine oder andere Autorin, die Krimis schreibt, wie zum Beispiel J.K. Rowling, unter einem Männernamen.
Robert Galbraith, frag mich, ich bin die Krimi-Expertin.
Genau.
Genau.
Weil es auch lange dafür stand, dass nur Krimis kommen von Männern. Und so war das halt auch, dass diese Romantasy-Ecke und die Jugendliteratur-Ecke von englischsprachigen Frauen besonders gut geschrieben werden. Und habe mich damals entschieden, so ein Pseudonym zu wählen. Es galt auch ein bisschen, glaube ich, um meine Privatsphäre zu schützen. Außerdem ist mein Nachname jetzt nicht eher sperrig, sag ich mal so. Aber es passt nicht so gut zum Buch. Deswegen habe ich mich damals für das Pseudonym entschieden, weil meiner Recherche nach es einfach noch besser funktionieren könnte oder noch glaubwürdiger wäre, wenn da ein Katie Duchess dort stehen würde.
Und wieso Katie Duchess oder Kati Duchess war, also hast du das mal irgendwo gelesen oder dir einfach ausgedacht?
Meine Mutter heißt mit Mädchennamen Herzog und darauf habe ich mich bezogen. Es gab durchaus familiäre Anmerkungen, dass Katie Duchess nach was ganz anderem klingt, aber ich finde es fein. Ich bin fein damit.
Jetzt ist das Buch ja gestern erschienen. Wie findet das Buch jetzt den Weg zu seinen Leserinnen?
Wenn man ein Buch veröffentlicht, dann geht es wie bei den meisten Produktneuveröffentlichungen, dass man im Vorfeld schon ein bisschen trommeln muss, damit die Welt davon erfährt, dass das Produkt kommt. Das habe ich gemacht. Über die letzten Wochen habe ich versucht, immer wieder einzustreuen, meine Vorfreude zu teilen, auch mitzugeben, wenn es neue Inhalte gab oder Bits und Pieces zu streuen, damit man so ein bisschen auf diesen Tag hinarbeitet. Die Awareness, also am lautesten muss getrommelt werden, dann zur Veröffentlichung. Das habe ich jetzt auch gemacht. Es muss allerdings weitergehen. Ich habe jetzt auch mit einer Freundin gesprochen, Katie Spring, die schon total professionalisiert ist und die schreibt auch Bücher, wunderschöne Romance-Romane. Und das ist wirklich eine Welt für sich, eine Marketingwelt, dass diese Bücher Anerkennung finden. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Man kann auch auf den Portalen auf Büchern verkauft werden, Anzeigen schalten oder Videos schalten oder redaktionelle Beiträge schreiben lassen, die bezahlt sind. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, aber es sollte wirklich am lautesten sein zur Veröffentlichung und danach immer wieder das weitertreiben. Zeigen, was die Menschen empfinden, wenn sie das Buch lesen, ob sie etwas damit verbinden, ob das Emotionen weckt und Rezensionen teilen. All diese Dinge muss man jetzt nach und nach tun.
Das heißt, das Buch ist jetzt veröffentlicht, aber damit fängt für dich jetzt eine andere Art von Arbeit eigentlich an, oder? Also jetzt steht dann das Schreiben und Veröffentlichen nicht mehr im Vordergrund, sondern jetzt, du sagst es Trommeln, aber ja, jetzt muss die Welt von deinem Buch erfahren.
Genau, man muss einfach im Marketing dranbleiben, sich überlegen, welche Kanäle man nutzen möchte, wo man vielleicht Geld reinsteckt oder wenn man kein Geld reinstecken möchte, was man sonst nach außen tragen kann, was potenzielle Leser interessieren könnte an dem Buch, welche Inhalte Lust machen, das zu lesen. Es gibt mittlerweile so tolle Möglichkeiten, Videos zu machen oder als Autor selber was zu erzählen. Da kann man sich ja auch ein bisschen umschauen und gucken, was einem gefällt. Und dann muss man es schon, damit alle wissen, dass es da ist, muss man es konstant weitertragen.
Ja, du hast ja heute so ein cooles Video geteilt auf Instagram, was nochmal so atmosphärisch wiedergibt oder widerspiegelt, wie du dir auch diese Welt vorstellst. Und das finde ich, ja, das finde ich total eindrucksvoll. Nicht jetzt einfach nur Zitate und Auszüge aus dem Buch, sondern ja, Video mit Ton ist ja nochmal was ganz, ganz anderes. Also da kriegt man nochmal so einen ganz anderen Einblick, deinen Einblick ja auch und taucht viel mehr in diese Welt ein. Also finde ich großartig, dieses Video.
Ja, also es ist tatsächlich auch ein Ding, Videotrailer zu machen für Bücher. Ist ja eigentlich ein bisschen schwierig, weil jeder Leser selber seine Vorstellung entwickeln soll. Aber um auf Lust darauf zu machen, finde ich das auch total schön, dass man mal sowas erstellt, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wo es hingeht, die Reise. In dem Fall ist ja wirklich eine Reise.
Ja, und ist ja in diesem Video, was du gemacht hast, sieht man ja keine Gesichter. Also Personen sind nur angedeutet. Und es ist ja auch so, ich halte das jetzt hier mal in die Kamera, auch wenn es ja gar keiner sieht, aber weil ich das Buch ja hier neben mir liegen habe, auf deinem Cover ist auch keine Person zu sehen. Ist das auch eine bewusste Entscheidung gewesen, das zu machen?
Also ich habe mit einer Grafikerin zusammengesessen und mein erstes Briefing war gewesen, dass Mia auf dem Cover sein soll. Ja, und ich habe ihr ziemlich genau gesagt, wie Mia aussehen soll. Ich wollte diesen Zustand haben, kurz bevor sie, also oder die ersten Schritte, die sie in Highland macht, wie sie da aussieht, dass sie eben noch Straßenkleidung ihrer alten Welt anhat sozusagen und noch nicht in dieser neuen Welt eingetaucht ist. Und sie hat es ziemlich gut getroffen, was ich meinte, wenn es auch nicht, ganz ehrlich, nicht so ausgesehen hat, wie ich es mir genau vorgestellt habe. Das ist einfach total schwierig zu treffen. Und ich habe dann online auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob man das ohne Protagonistin oder mit Protagonistin besser findet. Und das war, glaube ich, die Umfrage, auf die ich je in meiner Instagram-Zeit am meisten Feedback bekommen habe. Und es war ganz eindeutig, dass alle sich gewünscht haben, dass die Protagonistin nicht drauf ist. Dass man sich selber, und es kam auch ganz viel Feedback, dass man sich einfach selber in seinem Kopf ein Bild machen möchte, wie die Person aussieht und dass es nicht vorgegeben ist. Und als ich den Trailer gemacht habe, hatte ich eben auch das Gefühl, das darf auf keinen Fall, darf zu viel vorgegeben sein, damit jeder sich seine eigene Geschichte erzählen kann.
Ja, ich habe auch abgestimmt. Also ich habe auch die verschiedenen Coverversionen noch im Kopf und fand dann auch einfach das Cover ohne Person besser, weil ich mir die Person dann selber denken kann. Und die sieht dann so aus wie in meiner Fantasie. Ja. Wo kann man denn dein Buch erwerben?
Also das Buch gibt's überall im Buchhandel. Kannst du es bestellen? Oder online auf allen Portalen, allen gängigen Buchportalen ist das Buch zu kaufen und dann zu lesen.
Und es gibt das ja auch als E-Book und als physisches Buch, richtig?
Genau, es gibt es als Taschenbuch und als E-Book. Genau, beides ist zur Verfügung. Und ich glaube, bei Kindle ist es auch in diesem Unlimited-Programm mit drin. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube ja.
Bevor wir jetzt den Wrap-up machen, gibt es noch eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest?
Ja, es gibt schon noch eine Sache. Ich habe so viel gutes Feedback gekriegt und ich bin, was mein Buch angeht, so ein arger Imposter. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass diese Geschichte gut genug ist und ich habe so viel Rückendeckung bekommen von meinen Freundinnen, die mich alle unterstützt haben, die mich begleitet haben, die mich angefeuert haben, die es gelesen haben, die gesagt haben, das ist gut, das ist schön, wo natürlich immer noch das Teufelchen auf meiner Schulter saß und gesagt hat, nee, das sind deine Freundinnen, was sollen sie denn sagen, ja? Jetzt sind noch mehr Stimmen dazu gekommen von Menschen, die ich nicht kenne. Und trotzdem traue ich dem Ganzen immer noch nicht, dass tatsächlich jemand eine gute Lesenszeit wirklich mit dieser Geschichte hat, wundert mich. Und ich denke, es geht ganz vielen so, dass man sich nicht zutraut, dass das schön oder wertig oder gut genug ist, ob das jetzt ein Buch ist oder Kunst oder Musik, dass man sich vielleicht einen Kreis von Menschen schaffen muss, die einen anfeuern und sagen, mach das, da ist Platz draußen für dich, die bei dir sind, das hat mir total viel geholfen, die dich unterstützen und die dich das einfach trauen lassen. Dass man sich den schafft und das auch teilt mit denen und den Weg nicht ganz allein geht.
Schön gesagt. Und wir freuen uns jetzt alle auf Band 2. Also alle die, die Band 1 gelesen haben, freuen sich auf Band 2. Und alle die, die den ersten Teil noch nicht gelesen haben, wissen jetzt, worum es geht und dass es Spaß macht, dieses Buch zu lesen und wo sie das Buch bekommen können. Also Kathi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und diese Fragen alle beantwortet hast. Du wusstest ja vorher nicht, was ich dich fragen werde. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen, dass dieses Buch ein Bestseller im Young Adult und Romantasy-Bereich wird. Aber muss es vielleicht auch gar nicht. Ich wünsche dir, dass das Buch den Weg zu den richtigen Leserinnen findet und du ganz viele Mädchen und Frauen damit glücklich machst und ihnen eine gute Lesezeit machst. Und ich bin an deiner Seite und unterstütze dich und I'm cheering you on. Freue mich darauf, noch mehr von dir zu lesen und viele weitere Geschichten aus deinem Kopf in Bücher finden zu lassen.
Ach, da kann ich gar nichts dazu sagen. Das ist so schön. Danke.
Dann verabschiede ich mich hier und wir freuen uns schon darauf, bald wieder eine neue Folge aufzunehmen und über ganz viele andere Bücher mit euch zu sprechen. Auf Wiedersehen.
Bye, bye.